Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.
Habt ihr schon mal von Cradle to Cradle gehört? Von der Wiege zur Wiege würde das auf Deutsch heißen und damit wird deutlich, worum es geht. Produkte werden so designt, dass sie am Ende ihres Lebens Rohstoffe sind, die zu neuen Produkten werden und nicht Produktzombies mit verklebten, vermischten Materialien und nur noch verbrannt werden können. Ein großer Trend zu nachhaltigen Wirtschaften, der viele Teile unserer Wirtschaft gerade inspiriert. Frontrunner dieses Trends ist der Chemiker und Professor Michael Braungart. Ich habe ihn vor 4 Jahren auf dem Entrepreneurship Summit kennengelernt, danach 2 Mal getroffen und immer wieder ein Feuerwerk von Ideen für besseres Wirtschaften abbekommen. Daraus entstand die Idee für diesen Podcast, euch auf Ideen zu bringen, wie ihr mit dem Cradle-to-Cradle-Trend gründen könnt. Ich glaube, wir haben 17 Ideen in 41 Minuten besprochen. Also es geht richtig ab. Eine Bank für Rohstoffe, neue Schuhe, neue Stühle, ein Algenrestaurant, das Label für Muttermilch geeignet, neue Art von Papier oder feinstaubbindende Materialien. Also lehnt euch zurück, lasst euch auf Ideen bringen, hört zu, wie ich echt hart arbeite, um zu verstehen, zu strukturieren und abwechselnd Speed zu machen und wieder einzubremsen. Viel Spaß dabei!
Ja, ich will heute was ganz Besonderes mit dir machen. Du bist ein bisschen mit schuld, weil wir die Idee gemeinsam vor 2 oder 3 Jahren hatten. Da haben wir zusammen Mittag gegessen und du hast mir eine coole Geschäftsidee oder Geschäftsmodelländerung nach der anderen eingeflüstert. Und ich habe damals gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich ein tolles Format, wenn so Experten, so Menschen, die wirklich in einem Thema schon jeden Stein umgedreht haben, wenn die all das, was sie, wo sie glauben, wo eine Geschäftsidee hinterhängt oder wo eine Geschäftsmodellveränderung, Disruption hinterhängt, wenn die das erzählen und dann die Gründer das umsetzen. Also was ich jetzt machen möchte mit dir, ist nichts weniger als, dass du als Guru, Erfinder, Vordenker, Treiber von der Cradle-to-Cradle-Bewegung oder Denkrichtung, dass du jetzt einfach mal so durchgehst, wo du sagen würdest, an welchen Stellen du es cool fändest, wenn Gründer sagen, boah, da ist eine Geschäftsidee, die verwirkliche ich und dann mache ich die Cradle-to-Cradle-Bewegung damit stärker und zeig, was in der steckt. Das wäre so ein bisschen die Idee.
Ja, das ist ja auch ganz toll. Dabei bin ich natürlich schon ein bisschen bescheidener erstmal. Ich glaube, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren unseren gesamten Maschinenbau verlieren werden, wenn man nicht andere Geschäftsmodelle entwickelt. Nehmen wir eine Firma wie IBM Papst zum Beispiel, Weltmarktführer für Ventilatoren wegen des heißen Wetters heute. Besonders interessant, die machen Ventilatoren, die über 10 Jahre nicht gewartet werden müssen. Sie verkaufen diese Ventilatoren. Dabei müssen sie schon Kompromisse eingehen gegenüber dem, was sie ingenieurtechnisch eigentlich machen könnten, weil sie natürlich versuchen müssen, möglichst kostengünstig zu produzieren. Wenn die Firma IBM Papst nicht ihre Ventilatoren verkaufen würde, sondern nur gesunde, frische Luft, dann könnte niemand mit ihnen konkurrieren. So werden ihre Maschinen innerhalb von 3 bis 6 Monaten nachgebaut und sie konkurrieren schon mit ihrem Nachbau, der dann 6 Monate später in Shanghai auf dem Markt ist. Mit ein bisschen verändertem Namen, aber jeder weiß, worum es geht und die Leute sagen dann, ja, IBM Papst ist auch nicht mehr so gut, weil der Nachbau nach 2 Jahren kaputt ist. Das heißt, sie konkurrieren mit ihrer eigenen Kopie. Für die bestehenden Geschäfte brauchen wir andere Geschäftsmodelle, weil niemand eine Maschine braucht. Ich brauche nur die Dienstleistung dieser Maschine. Und das heißt, wenn man dieses nicht tut, wird man in ganz kurzer Zeit keinen Maschinenbau mehr haben, weil durch Digitalisierung und 3D-Druck einfach jede Maschine in weniger als 6 Monaten nachgebaut werden kann.
Schönes Beispiel, genau. Also quasi du würdest sagen, wenn in der Startup-Szene der Slogan herrscht, irgendwie disrupt yourself, bevor es ein anderer tut, würdest du sagen, nein, änder das Geschäftsmodell, setz auf das, wo deine Stärke ist, nämlich 10 Jahre wartungsfreie Ventilatoren. Die sind die Voraussetzung dafür, dass du frische Luft verkaufen kannst oder von mir aus ein Leihsystem oder sowas. Das wäre also deine.
Ja. Nee, das größte Problem ist, dass sind inzwischen die Nachhaltigkeitsleute in den Betrieben. Denn die verhindern Innovation, weil echte Innovation ist nicht nachhaltig. Sonst wäre sie ja keine. Also die Waschmaschine war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher in Fluss die Wäsche gewaschen haben. Meine Mutter hat darüber ihre Stelle verloren, zum Glück. Ja. Das heißt, das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute mit stationären Telefonen. Das heißt, die jetzigen Nachhaltigkeitsbeauftragten machen die Plastikflasche 10% leichter, schließen noch 2 Elektroautos an, aber sie verhindern letztlich Innovation, weil sie das Bestehende optimieren. Und wenn das Bestehende falsch ist, wird es dadurch nur gründlich falsch. Das heißt, wir brauchten zum Beispiel ganz andere Startups, die jetzt schlicht und einfach der Firma Miele die Waschmaschine abkaufen und in diese Waschmaschine einfach nur einen Zähler einsetzen. Diese Waschmaschinen halten ohne weiteres 10 Jahre lang. Ja, aber sie halten auch 20 Jahre. Aber eigentlich ist das das Dümmste, was man machen kann, weil damit sie trotzdem halbwegs kostengünstig ist, braucht die Waschmaschine etwa 150 verschiedene billige Kunststoffe. Wenn man aber nur 3000 Mal Waschen verkaufen würde, was die Waschmaschine lange kann, dann könnte der Hersteller später viel bessere Teile einsetzen. Aber das Lernen ist nicht da, das digitale Denken ist nicht da. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt praktisch digitale Denk-Startups, die sagen, hey, wir kaufen die Waschmaschine, machen den Firmennamen weg, setzen einen Zähler ein für 20 Euro und verkaufen den Kunden in Zukunft nur noch 3000 Mal Waschen. Die Geschäftsmodelle zu entwickeln, die die jetzigen Hersteller nicht können,
ja,
weil eine Miele auf Langlebigkeit sitzt, was natürlich eine völlige Dummheit ist, weil die echte Innovation dann nie auf den Markt kommt, weil der Innovationszyklus einer Waschmaschine ist etwa 9 Jahre. Und dann muss der Hersteller trotzdem die billigsten Komponenten verwenden, wo es irgendwie geht, damit er wettbewerbsfähig ist. Wenn er nur die Dienstleistung saubere Wäsche verkaufen würde, dann könnte er viel schönere und viel bessere Materialien einsetzen. Und der Kunde muss nicht betrogen werden, um ihn wieder zurückzuholen. Das jetzige Geschäftsmodell ist doch völlig traurig. Wenn die Garantie vorbei ist, muss ich unterschwellig immer hoffen als Hersteller, dass das Produkt kaputt geht, dass ich das nächste verkaufen kann.
Genau.
Das heißt, die Geschäftsmodelle sind der eigentliche Schlüssel zur Innovation. Eine Firma wie Adidas zum Beispiel gibt 3-mal mehr Geld aus, den Schuh zu vermarkten und mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben, als es kostet, das Produkt herzustellen. Das ist ziemlich dumm. Ja. Und das liegt daran, dass das Geschäftsmodell darauf beruht, den Kunden zu beleidigen, um ihn wieder zurückzuholen. Ja. Wenn man nur Schuhe machen würde, wo man mit einem Verfallsdatum für 3 Jahre die beste Fußtransportverbundverpackung verkaufen würde, dann könnte man viel schönere und viel bessere Materialien einsetzen und der Kunde käme auch wieder, weil er praktisch nur eine 3-Jahres-Versicherung gekauft hat. Und für die Füße wäre das natürlich auch gut, für den Kundenkontakt erst recht, weil der Kunde zurückkommt, ohne dass der Schuh kaputt und hässlich geworden ist. Das heißt, die jetzigen Geschäftsmodelle sind praktisch auf den Betrug am Kunden angewiesen und das kann man umkehren. Mit tatsächlichen Versicherungsmodellen, dann könnte auch das Material, was in dem Schuh zum Beispiel verwendet wird oder in der Waschmaschine, direkt einer Bank gehören. Also das heißt, man könnte auf die Art und Weise praktisch den Schuh oder die Waschmaschine zur Materialbank machen und dann könnte man diese teuren Materialien von Dritten halten lassen, die diese Materialien im Prinzip gesehen dann eben verzinst bekommen und dadurch ein fest angelegtes Modell haben. An echtem Wert. Also wir haben ausgerechnet, dass wenn man das Kupfer in einem Windrad nicht verkaufen würde, sondern nur 12,5 Tonnen Kupfernutzung für 20 Jahre und die Anlagen sind ja befristet darauf und darauf abgeschrieben, davon, dann würde das Windrad etwa 60.000 Euro billiger werden. Das Kupfer könnte man in ein Kupfersparbuch abgeben, wo ich meiner Tochter zum Abitur eine Tonne Kupfer im Windrad XY in Schleswig-Holstein schenken könnte. Und das könnte mit 2-3% verzinst werden und wäre trotzdem viel, viel billiger. Das heißt, es geht vor allem jetzt um Geschäftsmodelle in den Startups, weniger um neue Produkte, sondern vielmehr um andere Vermarktung und danach eine Optimierung der Produkte und anderen Gegebenheiten.
Super. Also dann habe ich jetzt die zweite Geschäftsidee ist, baut eine Bank für Rohstoffe und verleiht quasi die Rohstoffe wie mit dem schönen Beispiel Kupfer.
Einfaches Beispiel. Ein Herr Grillo zum Beispiel ist Digitalisierungsbeauftragter des Bundesverbandes der deutschen Industrie und Vizepräsident. Gleichzeitig gehören ihm die Grillo-Werke. Und was macht er? Er verkauft jedes Jahr 500.000 Tonnen an Zink. Dabei braucht niemand das verdammte Zink. Ich brauche doch nur den Schutz und die Optik. Er kann aber das Material nicht halten, weil wenn er das hält, hat er eine Kapitalbindung, die er nicht vertragen kann. Wenn aber das Material jemand Dritten gibt und er bekommt nur nach einer bestimmten Zeit das Zugriffsrecht darauf, dann wird es praktisch im Gebäude gelagert. Das heißt, das Gebäude wird praktisch zur Materialbank. Davon aber, dieses Zink muss jemand Drittes halten, weil diese 500.000 Tonnen sind jede Tonne 5.000 Euro wert.
Super, okay. Also das habe ich verstanden. Material, und das ist eigentlich auch wunderbar, weil dadurch jetzt die Cradle-to-Cradle-Bewegung für mich sehr anfassbar wird, damit Rohstoffe wiederverwendet werden können, könnte man eben sie verleihen und dann ist sofort die Aufgabe klar, man muss sie nachher aus den Dingen wieder rauskriegen und deswegen macht es dann auch keinen Sinn, 150 verschiedene Plastiksorten zu mischen. Oder sondern es macht viel mehr Sinn, es so da reinzubauen, dass man es nachher wieder rauskriegt, weil derjenige, der es verliehen hat, will es ja auch wieder zurückkriegen. Das haben wir ja von den Banken gelernt. Ja.
Er will es gar nicht unbedingt zurückkriegen, sondern er will einfach nur verfügen können darüber.
Ja.
Das heißt, er will sagen können, in 30 Jahren habe ich 128.000 Tonnen Aluminium von Schüco zur Verfügung, mit der und der Qualität. Ja. Das heißt, das, was im Agrobereich lange möglich ist, ich kann eine Ernte an Mais im Jahr 2029 jetzt beleihen, obwohl ich sie noch gar nicht ausgesät habe. Ja. Oder ich kann einen Wald, den ich jetzt pflanze und erst in 100 Jahren geerntet wird mit Borkenkäfer und Sturmtief Lothar und Klimaveränderung, kann ich ihn trotzdem beleihen von heute. Aber wenn die Firma Schüco 128.000 Tonnen Aluminium verkauft mit ihren Fenstern, wo niemand dieses verdammte Aluminium braucht, sondern nur die Nutzung des Aluminiums, und obwohl ich genau weiß, dass dieses Aluminium 30 Jahre praktisch unverändert an einem Platz bleibt, davon gibt es bisher kein Geschäftsmodell dafür. Das ist, dass die Banken tatsächlich eine Aufgabe bekommen. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Ein Mercedes enthält 46 verschiedene Stahllegierungen, weil die Leute immer an jeder Stelle die günstigste Stahllegierung einsetzen. Trotzdem sind die Materialkosten in einem Mercedes viel höher als die Arbeitskosten. Wenn jetzt man das beste Material verwenden könnte, könnte man 90% der Stahlanwendungen mit einer einzigen Legierung machen. Ja. Man muss das ja wirklich verstehen. Donald Trump ist so viel ehrlicher als Lügner, als wir es sind. Ja. Donald Trump lügt die Leute ehrlich an, dann weiß ich, wo ich dran bin. Ja. Während wir reden von Recycling, wenn aus den 46 Stahllegierungen mit Chrom, mit Kobalt, Mangan, Wolfram, Titan, Antimon, Wismut, Molybdän und so weiter nachher Baustahl gemacht wird. Es ist noch nie, gar nie, ein Auto wieder zum Auto gemacht worden. Sondern es entsteht daraus billigster Baustahl, der nachher die ganzen Buntmetalle damit verliert. Das nennen wir Recycling. Das heißt, wenn man das Geschäftsmodell ändern würde und den Leuten nur 15 Jahre Nutzung dieses Autos verkaufen würde, wenn ich es länger haben will oder exportieren will, dann muss ich halt die 4.000 Euro extra bezahlen. Aber der Mercedes würde in der Herstellung 4.000 Euro billiger werden. Das heißt, im Verkaufspreis würde er über 10.000 Euro billiger werden. Das heißt, man könnte auf diese Art und Weise nur die Metallnutzung verkaufen und würde den Banken, der Sparkasse, den jetzigen Banken eine echte Anlagemöglichkeit liefern, die mit echten Werten hinterfüttert wäre und nicht mit irgendwelchen Spekulationsderivaten daraus. Ja.
Genau, also Rohstoffe würden nicht mehr zum Spekulationsobjekt, sondern sie würden zur werthaltigen Anlage.
Ja. Trotzdem die Spekulation, weil ich natürlich sagen
beides
kann,
natürlich, ne? Beides,
ja. Ich biete mein Aluminium in 30 Jahren zu dem und dem Preis an. Das kann ich darüber ja spekulieren, wenn ich es selber nicht wieder einsetzen will. Weil ich will ja nicht, dass dieselben Schreibtischstühle die nächsten 10.000 Jahre hergestellt werden. Das heißt, die Rücknahme durch den Hersteller ist eigentlich nur die Ausnahme letztlich. Aber ich will, dass diese technischen Nährstoffe für die Menschheit erhalten bleiben. Man muss sich ja wirklich nur vorstellen, dass aus einem Mobiltelefon von 41 Elementen nur 9 zurückgewonnen werden. Und die zurückgewonnen werden außer Silber sind nicht selten, sie sind nur teuer. Ne, davon. Das heißt, kein Indium, kein Gallium, kein Germanium, alle wirklich wertgebenden, seltenen Metalle sind alle verloren. Die Leute reden über das Energieproblem, aber das Materialproblem ist so viel kritischer als das Energieproblem, weil es einfach nicht genügend Meteoriteneinschläge gibt.
Ja. Ja, kurz mal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr selber Ideen habt und euch fragt, ob das eine gute Geschäftsidee ist, arbeitet mit der Gründerplattform. Wir haben einen digitalen Prozess gebaut, von der ersten Idee bis zur Finanzierung begleiten euch über 500 Partner. Das Ganze ist kostenlos, es ist ein digitaler Prozess. Ihr könnt überall einsteigen, ob ihr jetzt gerade einen Businessplan braucht oder erst noch ein Geschäftsmodell bauen wollt oder schon bei der Finanzierungssuche seid oder eben halt eine Idee habt. Egal, wo ihr einsteigt, wir können euch helfen. Selbst wenn ihr keine Ideen habt, es gibt eine Seite mit 70 bis 80 Geschäftsideen, die fast immer gut funktionieren und wir erklären euch genau, was die Erfolgsfaktoren sind. Wenn ihr selber eine total originelle Idee habt und die testen wollt, dann kommt doch mal zu uns zum Labor X Hamburg. Wir haben eine Community aufgebaut und an so einem Abend, egal ob online oder in einem Saal, sind 50 bis 150 Leute da und helfen dir, deine Idee zu checken. Ist sie schon gut genug? Wie kann sie noch besser werden? Labor X Hamburg, die Teststrecke für deine Geschäftsidee. Und ansonsten jeden Tag 24 Stunden www.gründerplattform.de. Wir freuen uns auf euch.
Ich wollte nochmal kurz zurück zu den Schuhen. Da, wo ist jetzt für ein Gründer die Geschäftsidee dabei? Weil leider sind die Schuhe ja erstmal so, wie sie sind. Es ist nicht wie bei Miele, dass es richtig gute, langlebige Waschmaschinen gibt, die ich jetzt als Gründer kaufen kann und vermieten kann. Die jetzigen Schuhe, die produziert werden von der Industrie, für 3 Jahre zu vermieten, würde wahrscheinlich keinen Sinn machen, weil die nach einem Jahr ja kaputt sind. Also wie könnte daraus jetzt eine Geschäftsidee werden?
In dem wäre die Idee schon anders. Also jetzt kommt Adidas mit einem Monomaterial als Schuh an. Ja? Davon eine Idee vor 32 Jahren von mir vorgestellt. Aber immerhin, also man hat für die zu begreifen, dass die Erde keine Scheibe ist, auch 500 Jahre gebraucht. Also das Mobiltelefon hat über 65 Jahre gebraucht. Ich bin fasziniert, wie schnell sich die Idee umsetzt. Ja.
Also darauf bezogen ja. Im Moment.
Fortschritt ist eine Schnecke, ne? Wer sagte das noch irgendwie? Einer aus Schleswig-Holstein. Fortschritt ist eine Schnecke.
Ja. Ja, aber was ich damit sagen will, dieser Monomaterial-Schuh von Nike und Adidas gibt es auch, davon ist immer noch leider das billigste Material. Das heißt, ich könnte jetzt direkt an Adidas zurückgehen und sagen, Freunde, jetzt nimm doch bitte das beste Material als Monomaterial, wo man die Sohle und die Oberschicht und alles draus machen kann. Und ich finanziere das für euch. Ja? Das heißt, man kann die bei dem jetzt einsetzen. Oder das Zweite ist durchaus, ich kenne in Vietnam und in Kambodscha die Hersteller ganz gut, die sowohl für Nike, Adidas wie Puma fertigen dazu, die würden gerne mal einen Cradle-to-Cradle-Turnschuh wirklich fertigen, der aber die höchstwertigsten Materialien hat. Also zum Beispiel auch ein Mikroplastik, was in die Biosphäre gehen kann, weil das verschleißt dabei. Denn wir haben 109 Gramm haben wir ausgerechnet und Fraunhofer hat das auch bestätigt und der WWF, kommen auf ähnliche Zahlen dazu, 109 Gramm Schuhabrieb. Und so könnte ich einen Schuhabrieb haben, der in die Biosphäre gehen kann. Und ich kann den Obermaterial haben, was für die Technosphäre ideal wäre. Das heißt, ich könnte sofort, wenn jemand Lust hat, den Kontakt schaffen, einen neuen Turnschuh nach Cradle to Cradle zu machen, der aber mit Verfallsdatum auf den Markt kommt, wo ich dann von vornherein klar die wieder nächste Nutzung haben könnte. Weil dann könnte ich das Material, was im Moment etwa 8 Euro kostet, könnte ich durchaus auch 20 Euro kosten lassen, weil ich den Leuten ja nur die Nutzung verkaufe.
Richtig.
Wenn man sieht, dass so viel Geld kostet, den Kunden zu beleidigen und wieder zurückzuholen, dann könnte man sich auf die Art und Weise ganz viel Geld einsetzen und den Leuten einen fairen Lohn in Vietnam bezahlen. Man hätte sofort die Hersteller mit auf der Seite, weil die ja gerne eigentlich auch gut die Leute bezahlen würden davon. Nur im Moment würden sie halt geknechtet von den großen Sportartikelhersteller. Und das könnte man anders machen. Könnte sagen, ja, wir zahlen euch dran. Und ihr kriegt ein Material, also man muss das mal sich vorstellen, also die Firma Puma bezahlt zum Beispiel über 30 Millionen nur an einen einzigen Sprinter aus Jamaika, der dann, muss ich sagen, schau, es tut mir leid, dass sein Schuh hässlich geworden ist, aber schau, dieser Heilige trägt die auch, ja. Das ist ein völlig dummes, dümmliches Modell. Oder Bayern München kriegt allein 70 Millionen von Adidas bezahlt jedes Jahr, nur damit sie das bescheuerten, den bescheuerten Sondermüll tragen dabei. Ja? Und das ist ja Quatsch. Man könnte viel schönere und bessere Dinge machen, wenn man die Materialeigenschaften definiert, nutzbar macht. Was interessant ist, ist Giroflex sich anzugucken. Die verkaufen jetzt Schreibtischstühle mit 25% Rabatt, den man in 10 Jahren wiederkriegt. Ja.
Das heißt, Giroflex.
Okay. Ja, Giroflex ist ein Büromöbelhersteller aus der Schweiz dazu. Wenn man also nicht in 9, nicht in 11 Jahren, sondern genau in 10 Jahren seinen Stuhl zurückbringt, dann kriegt man 25% des Kaufpreises erstattet. Ja, natürlich, ja. Da die Marketingkosten in der Büromöbelindustrie über 50% des Umsatzes letztlich sind, ist das ein wahnsinnig erfolgreiches Modell.
Okay, verstehe. Also ich versuche es mal auszudeklinieren. Also es ist auf eine Art ein Pfandsystem, ne? Und wie man das selber von sich kennt, wenn man mit dem Pfand, mit dem Bierkasten, nehmen wir mal das plakativ, wenn man mit dem leeren Bierkasten zurück zum Händler geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man neuen mitnimmt, relativ hoch. Und so ähnlich denkt das auch Giroflex, ja?
Genau.
Okay, also quasi, wenn ich hohe Qualität produziere, kann ich ein Pfandsystem machen, so, weil ich nachher damit auch was anfangen kann. Und gleichzeitig habe ich sogar noch... auf eine Art ist das Remarketing. Also gleichzeitig habe ich wieder eine Kundenbindung gestärkt, habe ich einen Kunden revitalisiert dabei.
Ja, und ich muss nicht darauf achten, dass das Produkt kaputt geht. Ja, im Moment muss ich immer den Kunden beleidigen, das Produkt muss hässlich werden. Ich habe gerade selber bei der Spülmaschine den ganzen Tag auf irgendeinen bescheuerten Service gewartet, der dann doch nicht gekommen ist. Und natürlich gucke ich dann, dass die billigste Spülmaschine zu bekommen, wenn ich schon betrogen werde, dann wenigstens zum günstigsten Preis. Mhm.
Ja.
Aber so habe ich eine Kultur der Großzügigkeit, weil der Kunde sich freut, wenn ich damit erfolgreich bin. Und der Hersteller muss nicht denselben Schreibtischstuhl nach 10 Jahren wieder machen, aber er kann anstatt etwa 20 verschiedene Kunststoffe 2 Kunststoffe einsetzen, davon, weil er das im Prinzip gar nicht verliert, das Material. Ja?
Toll.
Insoweit kann er ein völlig anderes Design wählen und viel schönere Dinge machen, weil er nicht immer den Kompromiss zwischen Performance, Ästhetik und Kosten machen muss. Ja?
Ja.
Und das ändert das ganze Spiel, weil ich den Kunden plötzlich feiern kann. Ich kann ihm immer das Beste anbieten, nicht den billigsten Dreck. Ja?
Finde ich gut. Was fällt dir sonst noch ein? Was, wenn du jetzt irgendwie an junge Leute, viele unserer Hörer sind eben Menschen, die einfach unabhängig sein wollen, die die Freiheit wollen, die nicht in Konzernen wollen. Viele auch, weil sie irgendwie was... Impact-driven, wie man das heutzutage nennt, also irgendwie was Gutes tun wollen. Wo würdest du als Trüffelschwein für Geschäftsideen und neue Geschäftsmodelle, wo würdest du sagen, sollen die mal genauer hingucken, wo sind Chancen?
Ja, das Tolle ist ja, dass das Bestehende so extrem primitiv ist.
Ja.
Dadurch kann ich alles praktisch nochmal neu denken. Ich muss bloß am Anfang fragen, was wollen die Kunden wirklich haben, wenn sie das kaufen? Ja? Und dann komme ich eigentlich zu anderen Antworten, als ihnen das Bestehende irgendwie unterjubeln zu wollen. Ja? Also einfaches Beispiel, ich würde mich freuen über einen Aperol Spritz, wenn es in Sommertemperaturen, in denen keine krebserzeugenden Stoffe drin sind. Sowohl E110 wie E124, was drin ist in Aperol, ist stark krebserzeugend. Ich habe im Textilbereich dafür Jahrzehnte gekämpft, dass das Zeug, diese Azofarben aus dem Textilbereich raus sind und dann trinken die Leute das einfach. Ja, weil sie wirklich im Darm, im Magen zerfallen, diese Stickstoffbindungen zu Nitroso-Verbindungen, die extrem krebserzeugend sind. Das heißt, ein Aperol ohne Krebs wäre doch schon eine tolle Geschichte für den Sommer.
Absolut. Das ist unsere 6. Geschäftsidee. Aperol ohne Krebs. Was musste man da tun? Also hättest du da auch ein Rezept vorrätig, was ich bei dir anfordern kann?
Ja, einfach nur einen anderen Farbstoff dazu.
Anderer Farbstoff.
Die Farbstoffe gibt es auch dazu. Ja? Das ist gar kein Punkt. Wenn man was Buntes trinken will, kann man das durchaus. Aber eben diese Aperol E110 und E124 sind wirklich stark krebserzeugend. Und also so kann man praktisch alle Dinge durchgehen und ist immer überrascht, wie primitiv die Dinge sind. Ich habe das allein 15 Jahre dafür gearbeitet, weil ich euch natürlich noch nicht kannte sozusagen. Ja, dann wäre das viel schneller gegangen, davon, um Kassenzettel zu haben, die ich nicht im Blutstrom wiederfinde. Vielleicht zur Empfehlung gab es gerade vor kurzem in Plus Minus einen Beitrag darüber, wo ich ein bisschen zeige, wie primitiv bestehende Produkte eigentlich so sind. Und wenn ich einen Kassenzettel anfasse, habe ich 2 Dutzend Chemikalien sofort in meinem Blutstrom dabei. Das ist chemische Belästigung. Es gibt viele Dinge, also zum Beispiel, es ist ja schön, meine Studenten...
Gibt es denn schon ein Alternativprodukt oder ist das noch eine Geschäftsidee? Also ja, den Kassenzettel,
Ein Ökobon, der kompostierbar ist. Da steht, sonst muss immer hinten draufstehen, bitte nicht ins Altpapier schmeißen.
Ja.
Aber das Interessante ist, die ganzen anderen Thermopapieranwendungen sind das alle noch nicht. Die Deutsche Bahn Fahrscheine, die Verträge bei der Autovermietung, all dieses Thermopapier ist nach wie vor des Teufels. Also
das heißt, unsere 7. Geschäftsidee wäre einfach das Anwenden von dem, was beim Ökobon passiert ist, für andere Papiere, die mit Menschen in Kontakt kommen, was ja doch relativ viele Papiere sind. Alles, was man anfasst.
Ja, man schützt sich zwar vor Corona davon. Und dann das nächste wären Desinfektionsmittel natürlich. Ja, das ist absolut ärgerlich. Und weil die Desinfektionsmittel nie für Hautkontakt gemacht sind. Ja, also das ist wirklich absolut ärgerlich. Es ginge eigentlich viel einfacher mit Desinfektionsmitteln, die durchaus auch hautverträglich sind. Und da stehe ich gerne als Beglaubigungsinstitution auch jeweils zur Verfügung.
Das ist ja das Besondere an dir, ne? Dass du wirklich Jahrzehnte Erfahrung hast und als Chemiker die Dinge auch sehr, sehr oft schon wirklich tief ins Detail gegangen bist und das ausgearbeitet hast. Ne?
Ja, so ähnlich wie Klaus Hipp kann ich sagen, ich stehe dafür mit meinem Namen, dass das so ist. Ja?
Ja.
Dann muss ich mich zertifizieren lassen davon. Ich brauche auch keinen Aufkleber darauf, sondern ich bürge dafür davon. Ich gehe an und ich mache ein Endorsement für alle diese Sachen, die in dieser Art gemacht werden. Weil sonst die Zertifizierung ist immer nur für die Vergangenheit. Aber ich möchte ja die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Ja. Ich kann aber nicht die Zukunft zertifizieren.
Heißt, unsere Gründer, wenn Sie also jetzt eine deiner Ideen nehmen und das irgendwie umsetzen und dann von dir nochmal checken lassen, dann dürfen die den Aufkleber Michael Braungart steht mit seinem Namen hierfür oder so.
Für Cradle-to-Cradle-Qualität, klar.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, super. Ja. Okay, ja, das wird viele motivieren.
Oder was ich natürlich machen würde, ist ganz einfache Claims mal zu überlegen bei vielen Produkten, die durchaus geeignet sind. Ich meine, da steht zum Beispiel drauf, bei Putzmitteln von Frosch steht drauf, ohne Mikroplastik. Das ist ja toll, aber da war nie Mikroplastik drin. Ja, ja, also das heißt, ich könnte auch draufschreiben, jetzt ohne Plutonium oder sowas. Ja, davon. Das heißt, es stehen viele Dinge drauf, die völlig blödsinnig sind, weil sie dafür nie verwendet worden sind. Also ohne Parabene zum Beispiel bei Kosmetika zum Beispiel, ja? Die aber nie eingesetzt worden sind in dem Bereich. Darum ist es natürlich sinnvoll, eher positiv zu deklarieren, was drin ist und eher allgemeinere Claims zu machen, wie zum Beispiel zu sagen, für Muttermilch geeignet.
Ja? Ja.
Ich untersuche seit 33 Jahren jetzt Muttermilchprobe, es gibt keine einzige, die man als Trinkmilch vermarkten dürfte. Ja, keine einzige. Und wie bei sexueller Belästigung muss ich doch auch nicht nachweisen, dass ich davon krank werde als Baby, oder? Ich habe doch ein Recht darauf, nicht 2800 Chemikalien mit einzusaugen, oder? Und das heißt, ein Drittel davon kommt etwa aus dem persönlichen Umfeld, also aus Kosmetika, aus Parfums etc., von Textilien. Ein Drittel kommt aus dem Baubereich und ein Drittel kommt aus technischen Anwendungen davon, was ich in Muttermilch wiederfinde. Und es wäre doch schön, ein Claim zu machen, für Muttermilch geeignet.
Ja, ja. Sehr schön.
Davon, weil es das Denken ändert, weil Chemikalien sich in Lebewesen anreichern, muss ich doch nicht nachweisen, dass ich davon krank werde. Denn ich weiß bei den 2800 Chemikalien auch nicht, wie sie sich wirklich Wechselwirkungen verhalten. Das kennt jeder, wenn man eine Aspirintablette nimmt und ein Glas Rotwein trinkt, dann benimmt man sich so, wenn man die ganze Flasche leer getrunken hätte. Ja. Weil die sich in der Wirkung sehr stark gegenseitig verstärken. Also kein Chemical Harassment sozusagen. Ja. Weil ich Sexual Harassment ablehne, möchte ich auch nicht chemisch belästigt werden. Ja. Also verstehe. Produkte ohne chemische Belästigung sozusagen.
Okay.
Und in dieser Richtung gibt es viele Dinge. Also zum Beispiel einfache Claims zu machen, zu sagen, dieser Stuhl ist für Innenräume geeignet. Ja? Weil das meiste Zeug, was mich umgibt, ist nie für Innenräume gemacht. Die Luft im Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Das gilt auch für technische sonstige Geräte. Das Zeug stinkt einfach. Und wenn ich ein Claim mache wie für Innenräume geeignet dazu, ja, oder zu sagen, sozusagen reinigt sogar noch Innenraumluft davon, dann hätte ich völlig andere Möglichkeiten der Kommunikation, wo ich nicht mit den bestehenden Werbekonzepten mithalten muss.
Ganz viele Gründer und unter anderem auch bestehende Unternehmen wie wir brauchen ja ab und zu mal neue Bürostühle. Mir ist aufgefallen, dass die in den letzten 10 Jahren, seitdem ich die letzten gekauft habe, wirklich jetzt nur noch ein Viertel des Preises kosten. Und das ist wahrscheinlich keine gute Nachricht, weil wahrscheinlich die immer schlechter geworden sind. Was für Bürostühle kann man denn überhaupt noch kaufen? Wie kann ich an so einer einfachen Sache denn rausfinden, was für Innenräume geeignet wäre?
Naja, also zum einen natürlich gibt es durchaus praktisch von allen großen Büromöbelherstellern inzwischen Cradle-Cradle-Kollektionen. Also das heißt, das ist nicht nur Giroflex, das ist Herman Miller, das ist Steelcase, das ist Arendt, das ist Orange Box. Und so weiter. Weil in dem Büromöbelbereich hat begriffen, dass man eigentlich die besten Materialien einsetzen kann. Und das erlaubt auch zu standardisieren. Also zu standardisieren danach, dass man wirklich auch dem Kunden wirklich was viel Besseres verkauft. Wenn man den Auseinanderbau mit einplant, ist der Zusammenbau in vielen Fällen viel leichter.
Ja?
Also der Think Chair zum Beispiel von Steelcase braucht in der Montage nicht mal die Hälfte an Zeit, weil man den Auseinanderbau gleich mitbedacht hat.
Ja.
Das heißt also, es ist ein Faktor 4 an Zeitgewinn sozusagen bei der Herstellung, indem man das Design für den Auseinanderbau schon gleich mitmacht.
Mm. Das ist ja quasi in einem Geschäftsmodell Canvas auch das Feld, Produktion, überlegt, was du bei der Produktion verändern kannst. Und da würde das jetzt reingehören. Also mach so, dass es nachher auseinanderbaubar ist und dass man die Rohstoffe wieder gewinnen kann. Und das hilft dir auch bei den Produktionskosten.
Ja, klar.
Ja. Ja, sehr schön.
Die Geschäftsidee gibt es natürlich noch viele andere Dinge auch noch. Also zum Beispiel würde ich gerne, dass man viel mehr Algenprodukte verwendet. Weil wenn man Rindfleisch verspeist, nimmt man nicht mal 20% des Eiweißes auf. Wenn man Algen verspeist, nimmt man über 80% des Eiweißes auf. Das heißt, die sind viel gesünder. Und wenn wir lernen, in der Nahrungskette einzusteigen an niedrigerer Stelle, dann könnten wir auch leicht 30 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren.
Wo könnte man die Algen herkriegen für die Algenprodukte? Also ist das jetzt so, dass ich die jetzt am Strand sammle? Oder?
Nein, also man muss die natürlich züchten dazu.
Ja.
Aber man kann sie zunächst mal aus Japan beziehen. Die Japaner verwenden über 150 verschiedene Algensorten davon. Also da könnte man mit anfangen, so wie man mit Sushi in Japan ja auch angefangen hat. Ja.
Ja.
Und das heißt, man könnte sozusagen nicht so wie schlecht gekochten Spaghettis dazu in die Kette, die dann Konkurs geht und sich irgendwie Vapiano oder sonst was
nennt. Genau.
Mit wirklich lausiger Qualität und zusätzlichem Stress und Lärm, sondern man könnte Algenrestaurants und Algencafés machen mit wirklich gesunder Ernährung.
Das fand ich wirklich eindrucksvoll bei Vapiano. Dieser Riesenerfolg, obwohl man zusätzlich arbeiten musste. Also wenn ich da essen war, danach war ich immer total kaputt, total fertig. Und dafür war es sogar noch hochpreisig. Also bei einem normalen Italiener in der Ecke kostet das Gleiche und der arbeitet und bei Vapiano ist also faszinierend. Okay.
Und das Zeug war letztlich minderwertig dafür auch. Aber weil die dann versuchten, über die Zutatenpreise noch Geld zu machen daraus, bis die Leute es irgendwann gemerkt haben. Und aber so könnte man hingehen und könnte eben Algenrestaurants zum Beispiel machen oder Pilze zum Beispiel. Ja. Also ganze Fastfood-Center, Algen lassen sich wunderbar lagern, sie lassen sich zu ganz vielen Dingen verarbeiten, wie zum Beispiel Brot oder Teigwaren oder sonst was dazu. Und man kann sich einfach vollwertig mit Protein versorgen davon. Meine Studenten meinen immer, dass sie bessere Menschen sind, weil sie schon Vegetarier sind. Aber die Ernährung davon ist nicht unbedingt vollwertig. Zumindest wir sind im Prinzip gesehen einfach auf andere Proteinquellen durchaus angewiesen. Und abgesehen davon ist ein Vegetarier nicht unbedingt gleich moralisch ein besserer Mensch. Ja. Nein, was ich mit sagen will, mit Bakterienkulturen, mit Pilzen, mit Bakterienkulturen vor allem, die wir selber in großtechnisch herstellen können, können wir eine Nahrungszusammensetzung schaffen, die weit besser ist als das, was wir irgendwo sonst zur Verfügung haben. Und die sind mit entsprechenden Marketingkonzept zu versehen, geht wunderbar. Also man kann zum Beispiel aus Bakterienkulturen zum Beispiel ein ganzes Sortiment von Eiscreme machen dazu und kann dadurch die Algen noch zusätzlich als Emulgatoren einsetzen. Also nicht vegan und vegetarisch, sondern positiv definieren, was ist gesundes Essen. Ja? Und dann komme ich eben dazu, dass ich in der Nahrungskette an niedrigerer Stelle einsteige. Nicht unbedingt mit Insekten oder sowas, das ist zu wirklich gewöhnungsbedürftig, sondern einfach mit wirklich wohlschmeckenden Dingen.
Ja, wunderbar. Gesunde Eiscreme. Das ist meine 12. Geschäftsidee, die ich jetzt von dir habe. Also ich hatte, mein Ziel war 10. Jetzt sind wir schon bei 12. Wahnsinn. Also wollen wir noch eine 13. nehmen, weil das so schön rund ist?
Ja.
Eine letzte, deine Lieblingsgeschäftsidee, das, was du dir am meisten wünschst als irgendwie als Konsument und natürlich auch als Cradle-to-Cradle-Bewegung. Was ist dein größter Wunsch, was sich verändert? Vielleicht irgendwas in der Bauindustrie. Da habe ich damals, als ich dich kennenlernte, hattest du ein schönes Beispiel mit Fliesen oder Pfand auf Möbel oder so. Also das, ich glaube, ist noch unendlich, ja, was aus dir rauskommen könnte. Ja.
Also es geht ohne Ende, wenn ich einfach nur frage, was wollen die Leute wirklich haben, wenn sie was kaufen dazu. Also zum Beispiel entlang der Autobahnen gibt es ja überall diese wunderschönen weißen Blumen. Ja. Das liegt daran, dass eine Firma Tank und Rast ein Monopol erworben hat, ja, ohne die entsprechende Gegenleistung zu liefern. Denn das Monopol ist daran gebunden, dass man kostenlos auf die Toilette gehen kann. So kriegt man ein Thermopapier-Bon für 70 Cent, mit dem man nichts anfangen kann in den Kontrastanlagen davon.
Echt,
man hat
ja
daraus nichts. Und das heißt, das ist wirklich beschissen davon in jeder Hinsicht. Und was man machen könnte, ein Tempotaschentuch bleibt auf 2000 Meter Höhe, habe ich mit meinen Studenten untersucht, in Österreich über 8 Jahre liegen. Eine Serviette bleibt über ein halbes Jahr im Meer, wenn jetzt zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff verliert am Tag bis zu 3000 Servietten. Die bleiben im Meer und daran sterben die ganz jämmerlich, die Schildkröten zum Beispiel, weil sie denken, das seien Quallen und die fressen das und sterben jämmerlich daran. Es gibt jetzt Papier-Nassfestigkeitsstabilisatoren, mit denen man den Zerfall im wässrigen System einstellen kann. Das ist deshalb natürlich auch so interessant, weil die Leute die Feucht-Toilettenpapiere und sonst was immer in die Toilette schmeißen und allein in Hamburg für mehrere Millionen Euro jedes Jahr ein Schaden entsteht, weil die Rohrleitungen verstopfen mit den Nassfestigkeitsstabilisatoren. Diese Nassfestigkeitsstabilisatoren bleiben, wie gesagt, Jahre in der Umwelt. Das heißt, die Kacke ist zwar abgebaut, aber das Tempotaschentuch liegt rum und die Leute denken, oh, was haben wir für schöne weiße Blumen hier dabei, aber es sind nur die Tempotaschentücher. Meine Herzensangelegenheit wäre, Servietten und Tempotaschentücher so zu haben, dass sie in biologische Kreisläufe zurückgehen können, weil sie sind gar nicht Papier, sie werden stabilisiert mit einem Nassfestigkeitsstabilisator auf Epichlorhydrin-Basis und dieses Epichlorhydrin ist praktisch ein Plastikbezug, der entsprechend dann eben das Papier so stabil macht, dass es nicht mehr abgebaut werden kann. Das ging ja anders.
Und wie ging es anders? Da gibt mal so ein Stichwort, dass wir
Man kann stärkebasierte Nassfestigkeitsstabilisatoren einsetzen, mit denen man praktisch punktgenau einstellen kann. Das gilt auch für Ziva, Wisch und Weg und diese ganzen Küchentücher-Dreck davon, wo man punktgenau einstellen kann, wie lange die stabil bleiben bei Feuchtigkeit. Auf drei Minuten, auf 10 Minuten, auf 1 Stunde, auf 3 Stunden, wie man will. Ja. Und dadurch können diese Dinge in biologische Systeme zurückgehen. Das geht inzwischen. Und da würde ich gerne ein, und da würden die Kläranlagen die Werbung dafür machen, weil die jeden Tag fluchen über diese feuchte Tücher und Kosmetiktücher, die jeweils die Kanalisation verstopfen, weil sie sich mit Wasser einfach nicht auflösen, anders als es beim Toilettenpapier der Fall ist, was sich mit Wasser eben zersetzt. Was ich natürlich bei einem Wischtuch zunächst nicht haben will, darum muss es natürlich einen Nassfestigkeitsstabilisator haben, bröselt das in meinen Fingern oder beim Schnäuzen davon, wenn ich jetzt in Corona
genau, okay, ich kann es mir lieber vorstellen, ja.
Das passende Taschentuch dazu, ja.
Du hast da bestimmt auch noch eine steile These zu Corona, ne? Also du hattest ja eben den Witz mit den Masken und so weiter gemacht, zumindest, ja, glaube ich, im Vorgespräch. Was ist denn deine Corona-Lösung? Also wie würdest du Masken bauen? Weil das ist ja, jetzt merkt man ja auch, die liegen jetzt ja überall in der Natur rum und sind wahrscheinlich irgendwie auch äußerst unabbaubar.
Ja, ja, also das ist absoluter Sondermüll.
Absoluter Sondermüll, in mehrfacher Hinsicht, ja.
Aber ich glaube schon, dass es eine Corona-Diskussion auch braucht, weil wir in Europa durch Corona voraussichtlich etwa 7 bis 10 Tage Lebenserwartung verlieren. Ja? Aber wir verlieren durch Feinstaub über 5 Jahre. Das steht in keinem Verhältnis einfach, dass unsere Lebenserwartung reduziert wird durch Feinstaub. Und wir müssen uns zum Feinstaub ganz andere Lösungen überlegen.
Ja. Hat man ja schon so sagen, Wahnsinnslösung, dass man eine Straße sperrt und dann da drumherum fährt. Das sind ja wirklich wegweisende Konzepte in Hamburg, ja.
Ja. Naja, aber es gibt trotzdem auch, das ist durchaus eine Lösung, indem man die Straßen zu Einbahnstraßen macht, kann man die Feinstaubbelastung wirklich halbieren. Das ist erstaunlich. Also wir haben das selber gemessen.
Okay, weil nur die Hälfte der Autos fahren, oder?
Nein, man muss einfach nur den Straßenverkehr so orientieren, dass praktisch nur Einbahnstraßen sind.
Ja, okay.
Wirklich faszinierend.
Was hilft denn noch, was gibt es denn noch für Geschäftsideen im Feinstaubbereich? Also Feinstaub ist jetzt, muss man sagen, es ist als Thema ja irgendwie die letzten Jahre tatsächlich ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen. Als ich das erste Mal von dir hörte, muss ich zugeben, dass ich kaum wusste, was das ist. Aber jetzt, Jahre später, war es ja in allen Boulevardmedien auch mal vorne drauf. Was wäre denn jetzt eine Geschäftsidee zum Thema Feinstaub reduzieren?
Ja, natürlich Oberflächen zu machen, die Feinstäube an sich binden. Und da gibt es viele Dinge. Man kann zum Beispiel Putzmittel machen, die sich elektrostatisch aufladen, sodass man den Feinstaub an der Fassade, am Fenster sozusagen direkt auffangen kann. Dann könnte man die Gebäudereinigung finanzieren über die Feinstaubabreicherung durch die Feinstaubverursacher, die dafür bezahlen müssten. Oder man könnte einen Unterbodenschutz von Autos machen, der aktiv Feinstäube an sich bindet. Also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, Farben, die Feinstäube an sich binden und aktiv die Luft reinigen dazu. Inzwischen sind für einige Bereiche die aufgenommen worden, aber umfassend überhaupt noch nicht. Die Strategie, Gebäude wie Bäume zu machen, Städte wie Wälder, gibt ganz viele Innovationsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, das könnte man natürlich noch länger ausführen. Ich will die Leute auch nicht überfahren. Ich bin eher bereit, sozusagen, wenn du mit 2 Kumpeln zusammen hingehst und sagst, komm, wir machen permanente Innovationsberatung davon und wir sind dann mit der Innovationsidee zu 10% am Umsatz beteiligt. Von dem können wir maßschneidern auf die Leute, die etwas tun wollen, genau ihnen das vorzuschlagen, wofür sie dann auch brennen nachher. Also wenn sie nämlich wirklich nicht begeistert und engagiert dabei sind, dann sind sie auch nicht gut letztlich.
Richtig, ja.
Super, Mensch, ich glaube, das ist der tolle Abbinder. Michael, das war super. Das war genauso, wie ich es mir damals erhofft habe, als über uns die Hubschrauber kreisten und G20, alles war ausgestorben. Wir hatten Zeit, wir haben gegessen und da habe ich ein Gefühl dafür gekriegt, was man mit deinen Ideen machen kann. Also wir werden da ganz viel Traffic drauf schieben. Wir werden ganz viele Gründer motivieren, sich das anzuhören und Ideen umzusetzen und dir dann auch berichten. Und wenn die Hälfte der Ideen umgesetzt ist, dann machen wir die nächste Runde, oder?
Ja, klar. Ja, ich bin absolut auf deiner Seite. Aber jetzt nur ganz praktisch gesehen, da das Bestehende so extrem primitiv ist, kann jeder mit einer Idee kommen und wir können diese Ideen immer auf Cradle to Cradle bringen, wo sie echte Innovationen drin haben. Wir können einfach 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion jetzt in Innovationen umsetzen, was nicht mit Sklavenarbeit konkurriert. Ja, das gilt praktisch für alle Dinge davon. Die Leute müssen nur einen Gestaltungswillen haben. Es geht nicht mehr um Moral und sonst was, sondern es geht allein um Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem, sonst nichts. Ein Produkt, das giftige Stoffe enthält, ist eine Optimierungschance. Ja? Also einfach anders zu denken.
Genau.
Nicht mehr mit Blame und Shame. Die Zeiten sind vorbei. Ja? Wir können jetzt wirklich wahnsinnig schöne, tolle, neue Dinge machen, die man umsetzen kann.
Super. Okay. Michael, danke für diese positive Energie. Danke für diese tollen Ideen. Und bis bald. Alles Gute dir.
Also, bis bald. Ja, tschüss, tschüss, lieber. Tschüss, Jan.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Benjamin Wölfing.